Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute geht es um zwei Romane, die neu ins Deutsche übersetzt worden sind. Und wir schauen nach Abu Dhabi, wo die wichtigste Buchmesse der arabischsprachigen Welt zu Ende gegangen ist. Am Mikrofon ist Nora Karches. Lise Spitt ist 1988 geboren worden und lebt mittlerweile in Brüssel. Und mit den beiden Büchern, die bisher erschienen sind, hat sie in ihrem Heimatland unglaublich viel Erfolg gehabt. In ihrem ersten Roman »Und es schmilzt« heißt er auf Deutsch, erzählt sie von ihrer Rückkehr in das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist. Ein Jahr lang stand sie mit diesem autobiografisch inspirierten Roman auf Platz 1 der Bestenliste. Und im zweiten Roman, auch das wieder ein sehr umfangreicher Text, hat sie darüber geschrieben, wie eine psychische Krankheit zwei Menschen, die sich lieben, zu Fremden machen kann. Als Lise Spitt vor einigen Wochen in Deutschland war, hat sie hier ihr drittes Buch vorgestellt. Der neue Roman heißt »Der ehrliche Finder« und er spielt Ende der 1990er Jahre, in jener Zeit, als der Kosovo-Krieg stattgefunden hat. Angesiedelt ist die Handlung des Romans aber nicht im Kosovo, sondern in einem fiktiven Dorf in Flandern, das jenem Dorf nachempfunden ist, aus dem Lise Spitt stammt. Auf die Frage, warum es in ihrem Buch anders als in den früheren Büchern auch Heiterkeit gibt, hat Lise Spitt bei ihrem Besuch in Deutschland diese Antwort hier gegeben.
Ja, ich hab so Masse schwarze.
Ja, ich habe eine so Masse an schwarzen, dunklen Geschichten geschrieben. Und nach meinem Debütroman habe ich mich etwas schuldig gefühlt dem Dorf gegenüber, wo ich herkomme. Weil ich dachte, naja, so schrecklich war es natürlich auch nicht. Es gab auch Lichtpunkte, unter anderem die Tatsache, dass ihr alle gemeinsam eine Familie von 12 Leuten gerettet habt vor dem Abgrund. Unser ganzes Dorf hat da so ein Megaprojekt rausgemacht, um diese Familie zu unterstützen. Es wurden Fackelzüge organisiert, um dagegen zu demonstrieren, dass sie ausgewiesen wurden. Und ich wollte eine Ode schreiben an eine Gemeinschaft, eine kleine Gemeinschaft, die, wenn etwas nicht mehr als fremd betrachtet wird, das muss man sagen, das wird dann aufgenommen in die Gemeinschaft und das wird dann nie mehr losgelassen. Und ich stamme aus so einer Gemeinschaft und ich finde etwas Wunderschönes daran. Und in dem Sinne konnte ich aus diesem Buch schöpfen, aus etwas ganz Warmem, das in mir steckt, diese Bewunderung dafür, wie dieses Dorf umgegangen ist mit dieser Krise.
Lise Spitt war zu Gast in der Langen Nacht der niederländischen und flämischen Literatur, die der DLF ausgestrahlt hat. Nachhören lässt sich die gesamte Sendung in der DLF-Audiothek. Maike Fessmann hat das neue Buch von Lise Spitt gelesen und stellt es vor.
Seine Eltern sind geschieden. Der Vater ist ausgezogen, nachdem er als Versicherungsmakler pleite ging. Der 10-jährige Jimmy wohnt mit seiner Mutter im einzigen modernen Haus des Dorfes. Es sieht aus wie ein Schiff und das ausgerechnet bei diesem Familiennamen, Slaus, also Schleuse. Die Mutter hat sich zwei Dackel zugelegt. Wenn sie Säcke mit Kleidern ihres Ex-Mannes zum Secondhand-Laden brachte oder in den Müll schmiss, schmetterte sie: weggegangen, Platz vergangen. Der Mann ist weg, aber der Spruch ist geblieben und die Bitterkeit scheint täglich zu wachsen. Jimmy ist ein guter Schüler und wird gemobbt. Der Platz neben ihm war leer, also platzierte die Lehrerin Tristan neben ihm. Er ist mit seiner Familie aus dem Kosovo geflüchtet. Nun hat Jimmy einen Freund und jemanden, dem er helfen kann. Und eines Tages ist er eingeladen, bei Familie Ibrahimi zu übernachten.
Es war das erste Mal, dass ihn jemand einlud, bei ihm zu übernachten, und Tristan war nicht irgendein x-beliebiger jemand. Die Ibrahimis schliefen nicht in getrennten Betten, sondern alle zusammen auf Matratzen auf dem Boden. Das hatte Jimmy mit eigenen Augen gesehen, als sie neulich Verstecken gespielt hatten und er auf der Suche nach einem Versteck die Schlafzimmertür aufgestoßen hatte. Der Raum war wie ein in Erfüllung gegangener Wunsch, eine Landebahn aus Kissen und Decken, auf denen man mehrere Purzelbäume rückwärts machen oder ein Rad schlagen oder auf den Händen stehen konnte, ohne sich das Rückgrat zu brechen.
Ganz selbstlos ist die Einladung nicht, denn Tristan hat sich einen Plan ausgedacht. Den will er aber erst am Nachmittag verraten. Jimmy sammelt Flippos, kleine, runde, in Chipstüten versteckte Sammelbildchen und hat auch für den Freund heimlich eine Sammlung angelegt. Die möchte er ihm bei dieser Gelegenheit feierlich überreichen. Doch Tristan, der Freund, ist nicht nur 2 Jahre älter und hat 7 Geschwister, er hat ganz andere Probleme. Der Asylantrag der Kosovo-Albaner wurde abgelehnt. Die Familie soll abgeschoben werden, alle außer Paola, dem in Belgien geborenen und aus Dankbarkeit nach der Königin benannten jüngsten Kind. Der Bibliothekar des Dorfes hat einen Flyer mit Foto entworfen. Die Kosovaren müssen bleiben. Gemeinsam mit seiner älteren Schwester hat Tristan einen Plan ausgeheckt, der ihre Familie vor der Abschiebung bewahren soll. Jimmy kommt dabei eine wichtige Rolle zu, aber zunächst soll er sich einer Prüfung unterziehen. Er muss in eine kalte Badewanne steigen, die mit Tiefkühlkost noch weiter heruntergekühlt wird und einige Zeit darin ausharren. Als er sie besteht und den Plan erfährt, wird ihm Angst und Bange. Er schläft schlecht in dieser Nacht, in der die weiblichen Familienmitglieder wegen des Gastes von den männlichen Mitgliedern getrennt schlafen. In beiden Zimmern erklingt Wehklagen.
Oben hörte er von Zeit zu Zeit, wie jemand einen Satz schrie, woraufhin Paola zu weinen begann. Er meinte, Jedmiras Stimme zu erkennen. Jimmy schämte sich für die Ruhe, mit der er im zurückliegenden Jahr jede Nacht in seinem Zimmer verbracht hatte. In seinem Hochbett aus Holz, in dem er dem Krieg insgeheim für seine Existenz gedankt hatte, in dem er sogar Milosevic gepriesen hatte, weil er dafür gesorgt hatte, dass Tristan nach Belgien gekommen war.
Der ehrliche Finder, 2023 in den Niederlanden erschienen, ist der 3. Roman der belgischen Autorin Lise Spitt. Er spielt wieder in Bovenmier, dem fiktiven Ort, der dem Heimatdorf der Autorin in der Gemeinde Zandhoven nachgebildet ist. Das flämische Dorf war auch Schauplatz ihres erfolgreichen Debütromans Und es schmilzt, in dem eine junge Frau mit einem schmelzenden Eisblock im Kofferraum ihres Autos zurück in ihr Heimatdorf fährt. Alle Bücher der 1988 geborenen Schriftstellerin haben so etwas wie einen eingebauten Zeitzünder. In ihrem 2. in Brüssel spielenden Roman Ich bin nicht da gleitet ein junger Mann immer tiefer in eine Depression mit paranoiden Wahnvorstellungen. Irgendwann hat seine Freundin nur noch wenige Minuten Zeit, um eine Katastrophe abzuwenden. Beides sind düstere, umfangreiche Romane, ganz anders der ehrliche Finder. Obwohl er tragisch endet, wirkt er leicht und locker erzählt. Der ehrliche Finder ist ein Coming-of-Age-Roman über eine Freundschaft, in der Jimmy, der belgische Junge, eindeutig der Bedürftigere ist. Die Geschichte hat etwas von einem Theaterstück für Heranwachsende. Sehr übersichtlich, durchaus liebenswert, aber für erwachsene Gemüter eben auch ein wenig schlicht.
Maike Fessmann hat Lise Spitts Roman Der ehrliche Finder vorgestellt. Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. Erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag. 128 Seiten kosten 18 Euro. Der US-amerikanische Autor Jonathan Lethem hat einen neuen Roman geschrieben, in dem er sich damit auseinandersetzt, wie unser Leben aussehen könnte, wenn alle unsere technischen Geräte, auf die wir in unserem Alltag blind vertrauen, auf einen Schlag nicht mehr funktionieren. Der Stillstand, so heißt dieser Roman. Oliver Pfohlmann.
Vor 4 Jahren während des Corona-Lockdowns war die Welt froh, dass wenigstens auf unsere Technologie Verlass war. Just im ersten Pandemiejahr erschien in den USA ein Roman, in dessen Welt das jedoch nicht mehr der Fall war. Nichts geht mehr, heißt es in Jonathan Lethems Roman Der Stillstand, den nun Ulrich Blumenbach ins Deutsche übersetzt hat. In dieser Dystopie sind einfach eines Tages all unsere modernen Kommunikations- und Mobilitätsmöglichkeiten Geschichte geworden. All unsere Smartphones und Computer, SUVs und Flugzeuge haben den Dienst quittiert.
Die einen versuchten, sprachgesteuerte Geräte per Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben. Mystisch Veranlagtere legten Handys oder Fernbedienungen nachts unter ihre Kissen oder bauten Schreine, in denen sie die Geräte mit Kristallen umgaben und hofften, auf diese Weise ihre Lebensgeister zu reanimieren. Andere saßen wie Journeyman nur weiter vor ihren erloschenen Bildschirmen und weinten in regelmäßigen Abständen.
Journeyman ist der Spitzname von Lethems Hauptfigur. Vor der Katastrophe war er Drehbuchautor in Hollywood. Seit dem Zerfall der Gesellschaft in isolierte Gemeinschaften liefert er Essen aus. Und zwar immer noch dort, wo ihn einst vor 30 Jahren der Stillstand ereilt hat, auf einer Halbinsel an der amerikanischen Ostküste. Hier hat seine Schwester Maddie das Sagen, als Chefin einer Gemeinschaft liebenswerter Öko-Hippies, die vom Kohl bis zum Cannabis alles selbst anbauen. Liebenswert deshalb, weil hier wirklich jeder mit Essen versorgt wird, sogar der einzige Kriminelle, ein literaturliebender Pädophiler, den die Gemeinschaft an einen See verbannt hat. Oder die Kordonisten, eine Biker, besser gesagt Pferdegang, die Maddys Gruppe angeblich beschützt. Soweit die Ausgangssituation. Dass sich der Roman trotz lange Zeit ebenfalls stillgestellter Handlung überaus kurzweilig liest, liegt zum einen an der gewohnt überbordenden Sprachlust dieses Autors. Zum anderen daran, dass Lethem seinen 300-Seiten-Roman in fast 80 kurze Kapitel unterteilt hat, was automatisch zur Beschleunigung des Leseflusses führt. Der Plot kommt dagegen erst ins Rollen, als eines Tages ein gewisser Todbaume in einem Auto auftaucht, das zum allgemeinen Erstaunen immer noch fährt. Eine Art nuklearbetriebenes Batmobil auf Riesenreifen.
Journeyman hörte ein Ploppen, wie beim Öffnen einer Cola-Dose. Die Kuppel hob sich nicht, aber dafür weitete sich direkt unter der Auflage des Cockpits eine Öffnung wie die Blende einer Kamera. War das Superauto eine Kamera, ein Insekt, ein Düsenjet, ein Baumhaus, eine Cola-Dose? Er fand ja, dass die Dinge seit dem Stillstand nur noch sie selbst waren. Nur das Superauto war gleichzeitig es selbst und alles andere.
Todbaume ist kein Unbekannter, sondern Journeymans ehemaliger Chef. Vor dem Stillstand ein Hollywood-Produzent, der jetzt angeblich durchs ganze Land gefahren ist, um Journeymans Schwester für ein mysteriöses Projekt zu gewinnen. Die beiden verbindet eine gemeinsame unschöne Vorgeschichte, deren Details Journeyman bis zuletzt verborgen bleiben. Tatsächlich lebt Lethems Roman davon, dass sein Protagonist, obwohl er aufgrund seines Jobs mit allen Kontakt hat, von jedem in Unkenntnis gelassen wird. Vor allem darüber, welches Schicksal seine Schwester für den mephistophelischen Todbaume und sein Superauto im herrlich verrückten Romanfinale vorgesehen hat, nachdem dieser für die Gemeinschaft mehr und mehr zur Bedrohung wird. Der uninformierte Erzähler ist einer der Reize dieser originellen und übrigens erstaunlich gewaltarmen Postapokalypse. In seiner Ratlosigkeit und Handlungsohnmacht wirkt Lethems Protagonist, immerhin ein Mitfünfziger, sogar wie einer der für diesen Autor typischen postpubertierenden Helden, wie sie seine Meisterwerke Motherless Brooklyn oder Die Festung der Einsamkeit bevölkern. Ganz so gut ist der Stillstand zwar nicht, doch was diesen Roman aus der Flut an Dystopien heraushebt, ist das metareflexive Spiel mit dem Genre selbst. Journeyman zum Beispiel plünderte einst als Drehbuchautor für Todbaume Dystopie-Klassiker von Margaret Atwood bis Stephen King. Sein einstiger Chef wiederum behauptet, Schriftsteller schrieben ihre Weltuntergänge nicht als Warnung, sondern weil sie sie buchstäblich liebten. Sogar Kafka habe schließlich lieber in seinem Schloss leben wollen, als in Prag, spottet Todbaume. Angesichts des anhaltenden Erfolgs dieses Genres gilt diese Einschätzung wohl ebenso für die Leserinnen und Leser. Keine Frage, sie werden auch an Jonathan Lethems Der Stillstand ihre Freude haben.
Oliver Pohlmann über Jonathan Lethems Roman Der Stillstand aus dem Amerikanischen von Ulrich Blumenbach, Tropenverlag, 328 Seiten, 25 Euro. Gerade eben erreichte uns in der Redaktion die Nachricht, dass der französische Literaturkritiker Bernard Pivot verstorben ist. Er war so etwas wie der Marcel Reich-Ranitzkys in Frankreich. Peter Urban Halle.
Bonsoir à tous. La nouvelle cuisine, les nouveaux philosophes, les nouveaux romantiques.
Wer sich an Bernard Pivot erinnert, muss über die Fernsehsendung Apostroph sprechen. Wir haben das literarische Quartett, die Schweizer den Literaturclub und Österreich die Sendung Erlesen, aber keines dieser Formate ist so populär, wie es Apostroph in Frankreich gewesen ist. Die Sendung lief über 15 Jahre, von 1975 bis 1990. Sie wurde jede Woche ausgestrahlt, immer freitags, zur besten Sendezeit und live. Die Zuschauerzahl ging in die Millionen. Ihr Schöpfer war Bernard Pivot. Er war so einflussreich und beliebt, dass sogar ein Buch über ihn geschrieben wurde, der Pivot-Effekt. In Apostroph wurde nicht nur über Bücher und über Autoren gesprochen, sondern vor allem auch mit ihnen. Und die Gäste kamen nicht nur aus Frankreich, das machte die Sendung auch über die Grenzen des Landes bekannt. Über den Rang der Literatur in seiner Heimat hatte Bernard Pivot vor einigen Jahren gesagt:
Frankreich hat seine Schriftsteller immer enorm hochgeschätzt. Das hat eine lange Tradition. Schon Voltaire oder Victor Hugo wurden als Stars betrachtet. Ludwig XIV. Hat Molière und Racine nach Versailles geholt. Und denken Sie an das berühmte J'accuse von Émile Zola in der Dreyfus-Affäre. Das zieht sich bis heute durch. Ich glaube nicht, dass es ein anderes Land gibt, in dem so viele Intellektuelle auf den Titelseiten der Zeitschriften sind und die sich öffentlich streiten, oft bis zum Exzess.
Pivots illustre Gäste hießen Wladimir Nabokov, Susan Sontag, Georges Simenon, Umberto Eco, Annie Ernaux, Marguerite Duras, Alexander Solzhenitsyn oder Marguerite Yourcenar. Es war ein Schaulaufen weltberühmter Namen. Allein deshalb kann man Pivot nicht mit Marcel Reich-Ranicki vergleichen, der fast nur deutschsprachige Gäste hatte. Überdies besaß Pivot einen unwiderstehlichen, jungenhaften Charme. Arroganz lag ihm fern. Dass es in Apostroph auch zu unvorhergesehenen Szenen kam, liegt an der Natur einer Live-Sendung. Der amerikanische Beat-Poet Charles Bukowski zum Beispiel ließ sich mit Wein volllaufen und pöbelte. Pivot meisterte die Situationen entweder mit überlegener Ruhe oder zeittypischem Laissez-faire. So wie den Auftritt von Gabriel Matzneff, der seine Pädophilie, die noch keiner so nannte, also seine Vorliebe für minderjährige Jungen und Mädchen, schon 1974 in einem Buch offenbart hatte. Pivot hatte ihn mehrmals, zuletzt 1990, eingeladen und die einzige, die Matzneff damals Kontra gab, war die kanadische Autorin Denise Bombardier. In jener Zeit war die Literatur wichtiger als die Moral, war später Pivots Erklärung. Pivot war unbestechlich und stets gut vorbereitet. Seine Rezensionsexemplare steckten voller Zettelchen. So fand er die Zitate, mit deren Hilfe er seine Fragen stellte.
Ich tue nichts anderes. Ich bin an meinen Leseplatz gefesselt. Ich bin aufgespießt wie ein Schmetterling. Aber ich beklage mich nicht. Ich habe es ja so gewollt. Jedenfalls schwöre ich bei allem, was mir heilig ist, dass ich meine ganze Zeit einschließlich der Wochenenden damit verbringe, die Bücher zu lesen, die ich am Freitagabend vorstelle. Damit verbringe ich mein Leben.
Nach Apostroph leitete er die neue Kultursendung Bouillon de Culture, die nicht ganz so erfolgreich war, aber immerhin auch 10 Jahre lief, bis 2001. Einmal ist Pivot damit sogar in Berlin aufgetreten, im März 1993 in der Deutschen Staatsoper unter den Linden. Das war sicher auch für ihn etwas Besonderes. Bernard Pivot, geboren 1935 in Lyon, kam aus einfachen Verhältnissen. Außer in Französisch und Geschichte war er kein herausragender Schüler. Er hatte in Lyon mit Jura angefangen, ging aber bald nach Paris und besuchte die Hochschule für Journalismus, die er mit 22 mit Auszeichnung abschloss. An der Hochschule lernte er auch seine spätere Frau Monique kennen. Das Paar hat 2 Töchter. Der ehemalige Sportjournalist und Fußballanhänger Pivot schrieb zahlreiche Sachbücher nicht nur über seinen Verein Saint-Étienne, sondern auch über Wörter und Ausdrücke, die vom Aussterben bedroht sind. Sein Steckenpferd war die Rechtschreibung. Seine alljährlich veranstalteten Diktatwettbewerbe wurden in Frankreich zu einem Hit. Er war Redakteur beim Figaro, Chef der Literaturzeitschrift Lire und 15 Jahre lang als erster Nicht-Schriftsteller Mitglied der Akademie Goncourt, 5 Jahre sogar deren Präsident. In seiner Zeit wurden namhafte Autoren wie Jonathan Littell, Marine Ndiaye, Michel Houellebecq, Matthias Henard oder Leila Slimani mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Eine Herzensangelegenheit war für ihn die franco-kanadische Literatur, die in Frankreich immer ein Schattendasein führte. Gemeinsam mit seiner Tochter Cécile schrieb Bernard Pivot 2018 ein Buch über das Lesen, in dem es unverblümt heißt: Les gens qui lisent sont moins cons que les autres. Die Leute, die lesen, sind weniger blöd als die anderen.
Peter Urban Halle. Bernard Pivot ist heute im Alter von 89 Jahren in der Nähe von Paris gestorben. Bekannt gegeben hat den Tod seine Tochter Cécile Pivot. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten gleich mit Forschung aktuell weiter. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.